Unser Thema heute: Großeltern als Miterzieher, wie aus Einmischen Ergänzung werden kann. Am Mikrofon ist Gabi Fröhlich. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich entschuldige mich gleich zu Beginn der Sendung für die nicht so besonders gute Leitungsqualität. Wir haben ein Leitungsproblem derzeit. Wir hoffen, das aber im Lauf der Sendung noch beheben zu können. Aber nun schon mal zum Thema. Schokolade vor dem Essen, Schmusen bei Tisch, den Busch mit den Cocktailtomätchen vor der Hauswand von den lieben Kleinen leer futtern lassen. Niemals, habe ich gedacht. So eine Oma wird meine Mutter sicher nicht sein. Meine Mama hatte ich als unbestechliche Mutter in Erinnerung, die sich nicht so leicht um den Finger wickeln ließ. Nein war nein, Punkt. Dann wurde unser erster Sohn geboren und meine Mutter wurde Oma. Und alles kam anders. Spätestens als einige Jahre später besagter Sohnemann bei einem Stadtbummel verschwörerisch mit der Oma tuschelte und in einem Sportgeschäft verschwand, spätestens als er dann wenige Minuten später freudestrahlend wieder auftauchte, die heiß ersehnten Fußballhandschuhe an beiden Händen, und als meine Mutter, die hinter ihm herging, fast entschuldigend verlegen erklärte, das sei das verspätete Ostergeschenk, die Kinder hätten ja noch nichts zu Ostern bekommen. Ja, spätestens in diesem Moment wurde mir klar, dass es so etwas wie ein Oma-Hormon geben muss. Und grundsätzlich würde ich auch sagen, das ist gut so. Für alle, für Großeltern, für die Enkel und am Ende wahrscheinlich auch für die Eltern. Wenn gewisse Grenzen nicht überschritten werden. Aber auch das kommt manchmal vor. Das ist jedenfalls die Erfahrung von Dr. Albert Wunsch. Er ist Erziehungswissenschaftler, Konfliktcoach und Bestsellerautor aus Neuss bei Köln. Er ist der Referent dieser Sendung. Herzlich willkommen, Dr. Wunsch.
Ja, herzlich willkommen auch alle anderen.
Dr. Wunsch, bevor wir ins Thema Großeltern starten, möchte ich noch eine Gratulation an den Anfang stellen. Dr. Wunsch ist nämlich vor etwa einem Monat für sein langjähriges soziales Engagement mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet worden. Herzlichen Glückwunsch auch von unserer Seite.
Dankeschön.
Dr. Wunsch, war das für Sie eine Überraschung?
Ja, ich glaube, für die meisten Menschen ist es eine Überraschung. Also ich bekam morgens einen 0:15 Brief von TNT. Ich denke, was wird da wohl drin sein, Rechnung, was auch immer. Ich machte auf, Kreisverwaltung Neuss. Ich dachte, als erstes bist du zu schnell gefahren, denn wenn man irgendwie unaufgefordert von Kreisverwaltung Post bekommt, ist es meistens irgendwo, falsches Parken, zu schnell gefahren. Ja, und dann las ich, der Bundespräsident hat ihn und so weiter. Da wurde es mir doch ein bisschen anders.
In der Laudatio bei der Überreichung des Ordens in Neuss wurde gesagt, in vorbildlicher Weise hat er sich für angemessene und nicht überzogene Erziehung von Kindern und Jugendlichen engagiert. Dann wurde auch gesagt, sie hätten auch viel in der Freizeit, gerade in der Jugendarbeit, sich engagiert mit Sachverstand und viel Herzblut. Wie kommt es bei Ihnen zu diesem Engagement gerade in der Jugendarbeit? Ist das eine ganz frühe Passion gewesen?
Ja, nein. Ich bin eigentlich eher zufällig in dieses Arbeitsfeld gekommen, weil ich zu Beginn meines beruflichen Lebens mit 14 Jahren eine Schlosserlehre anfing und mit 20 Jahren irgendwo so die Einschätzung hatte, du machst deinen Beruf gern, aber irgendwie ist das gesamte gesellschaftliche Umfeld und so der Alltag nicht so ganz das deine, und bin dann eben über einen zweiten Bildungsweg zum Studium gekommen, habe Sozialpädagogik studiert und habe dann Jugendarbeit als ein Feld kennengelernt, was ich also aus meiner eigenen Kindheit nur ansatzweise kannte. Ich bin zwar mal als Messchen dann 2-3 Mal in einem Ferienlager mit gewesen, das waren aber auch alle Vorerfahrungen, die ich hatte. Und habe dann aber festgestellt, dass mit jungen Leuten, also jetzt nicht einfach nur junge Leute, sondern eben auch junge Leute, die sich in Kirche oder in Gemeinschaften engagieren, ein wirklich tolles Arbeitsfeld ist, dass man die begeistern kann, dass man sie befähigen kann und von daher sehr viel bewirken kann. Und sprang das dann wohl auch über das große Bereich in meinem Freizeitfeld, dann durch Projekte, die sich aus dem Bereich der Jugendarbeit ergaben, ich angepackt habe, ob das nun ein Kindergarten, der zum Abriss dastand und eigentlich mit dem Bagger seine neue Verwendung finden wollte, nämlich alles abreißen und dann neu bauen, habe ich zum Beispiel mit dem Architekten einen Deal gemacht, dass wenn wir das Dach selber zurückbauen würden, wie viel Geld das denn bei Abbruchkosten sparen würde. Und das ist nur ein Beispiel, aber dann haben wir 6.500 Euro da ermittelt. Er sagt, okay, dann übernehme ich die Abbruch- und Abbauarbeiten. Dann haben wir innerhalb von einem Tag mit Kindern und Jugendlichen ein komplettes Dach Pfannen runter, Balken runter und abends lagen alle Balken und Dachlatten fein säuberlich sortiert nach Länge ohne Nägel unten und das gesamte Dach war frei. Wir hatten also Entsorgungskosten gespart und dann gleichzeitig habe ich das Holz dem Architekten in Anführungszeichen für den neuen Bau verkauft, weil er da die Balken wieder einsetzen konnte. Also da ist ein Jahr lang anschließend, jeden Samstag habe ich da mit Kindern und Jugendlichen Dachausbau betrieben. Am Boden war Beton, am Dach war eben nur der Balken und der Dachpfannen und alles, was dazwischen Isolierung und Innenausbau und Elektrik und Wasser und sonst wie was notwendig war, da Fliesenarbeiten, wurde von uns gemacht. Das war schon eine einzige Geschichte. Dann bin ich schon in vielen Vereinen aktiv gewesen. Aber das hat eben sehr stark mein Leben geprägt.
Lernen wir vielleicht daraus, dass die Kinder, wir sind ja immer so bemüht, denen viele Freizeitaktionen zu bieten, die wir dann oft mit teurem Geld bezahlen. Das ist manchmal gar nicht nötig. Die Kinder wollen sich und Jugendliche wollen vielleicht auch einfach sich sinnvoll betätigen.
Siehste, die viele in unserer Gesellschaft nicht begreifen. Kinder haben eigentlich das Ziel, sich durch positive Beiträge innerhalb der Gemeinschaft einbringen zu können, weil positive Beiträge, die man eben ganz normal erbringen kann, also was weiß ich, hier beim Kartoffel ausmachen, auf dem Feld zu helfen. Ich habe das früher noch mit meiner Mutter gemacht, als der Bauer das Feld aufgegeben hatte, durften dann die Bewohner nochmal übers Feld gehen und die Reste zusammen, sondern da hat man nicht eine Freizeitbetätigung gebraucht, sondern hat abends, wenn die Kartoffeln auf dem Tisch waren, gemerkt, das, was ich machte, war sinnvoll. Und die Kinder und Jugendlichen, die über ein Jahr jeden Samstag in dieses Fahrzentrum gekommen sind, oder sagen wir besser, dieses werdende Fahrzentrum, die haben einfach gemerkt, dass es sinnvoll ist. Und heute versuchen wir mit denen irgendwo in ein Abenteuerspielplatz hinzugehen oder eine Indoorhalle, wo man klettern kann. Ich sage jetzt mal, bei mir in Anführungszeichen auf dem Dach des alten Kindergartens war das Klettern einprogrammiert. Da musste man sich festhalten und es hat also alles super geklappt und gab keine Probleme, weil jeder merkt in einer solchen Situation, du musst dich halt festhalten, sonst fällst du runter. Ich hatte nur nachher mit der Bauberufsgenossenschaft ein Problem, weil irgendein Dachdecker mich angezeigt hatte, dass man nicht mit Kindern auf dem Dach kann. Aber die haben das dann irgendwo, weiß nicht aus welchem Grunde, niedergeschlagen. Und ja, es ist schwierig, wenn man heute die Kinder im realen Leben an Dingen teilhaben lassen will, weil gekocht wird von Mutter. Und was macht man dann den Kindern? Die kriegen dann mit 5, 6 Jahren irgendwelche Blödsinnsutensilien, wo sie es ein bisschen probieren können. Das ist natürlich ein kleines 1-2-jähriges Kind, wenn es ans Backen oder Kochen gehen will, noch ein Puppenherd und Puppenküchenutensilien hat, ist klar. Aber 6-8-Jährige können auch das Spiegelei selber in die Pfanne hauen und gucken, dass es kein Rührei wird. Und 6-8-Jährige können auch selber in der Bratpfanne die Kartoffeln machen und müssen dann nicht irgendwie eine Bespaßung kriegen, die ihnen dann ein bisschen Freude machen soll, sondern das reale Leben bietet unwahrscheinlich viele Möglichkeiten, Erfolge zu haben und sich einbringen zu können und ja Zufriedenheit auch zu führen.
Sie sind heute 69 Jahre alt, ich glaube, das darf ich verraten, selbst Vater von 2 mittlerweile erwachsenen Söhnen. Sie sind seit rund 45 Jahren jetzt schon im Bereich Jugenderziehen, Elternschaft und Paarberatung tätig. Ist das so, da hat es ja viele Veränderungen gegeben in der Kindheit. Sie haben es gerade eben angerissen, es gibt jetzt viel Konsum, Vergnügungsmöglichkeiten, die auch eifrig genutzt werden, während so das reale Leben immer weiter ferngehalten wird von den Kindern. Was bedeutet das heute für einen Jugendlichen aufzuwachsen? Was fehlt dem oft von dem, was früher man vielleicht noch gehabt hat?
Erstmal eine kurze Ergänzung. Ich habe 3 Enkeltöchter, da lege ich sehr großen Wert drauf. Einmal nicht, weil sie tolle Mädels sind, sondern noch zum Zweiten deshalb, weil ich dadurch, weil sie im Nachbardorf wohnen, die gesamte Kindheit und werdende Jugendphase nochmal live miterlebt habe. Und wenn mir dann irgendwelche Menschen meinen, sagen zu wollen, Herr Wunsch, Sie haben ja keine Ahnung, Ihre Söhne sind groß und vielleicht glorifizieren Sie das ein oder andere, was Sie vor 30 Jahren mit denen gemacht haben, könnte ja sein. Aber das, was vor 5 oder vor 8 Jahren oder unser erster intensiver Pubertätskonflikt mit unserer 14- und 12-jährigen Enkeltochter, wo auf einmal bei uns hieß, nichts geht mehr, also alles war doof und das von Oma und Opa erst recht, obwohl wir ein super Verhältnis haben, ja, da bringt dann also nochmal nahe, dass man also wirklich die Dinge im realen Leben erfahren kann. Und vielleicht noch eine kurze Ergänzung, ich bin ja in den letzten 10 Jahren ausschließlich, abgesehen von meinen freizeitlichen Aktivitäten, im Ehrenamt im Hochschulbereich aktiv, aber auf Ihre Frage eingehend, ja, was können Kinder noch vom realen Leben erfahren? Als erstes habe ich den Eindruck, dass das reale Leben heute sehr stark von den eigenen Eltern absorbiert wird. Das heißt, die Eltern geben ihre Kinder in irgendwelche Betreuungseinrichtungen, irgendwelche Indoor-Centern, irgendwelche Spät-, Früh- oder Nachförderprogramme, um sie zu fördern. Aber das reale Leben heißt eigentlich, dass Kinder das Ziel haben, mit ihren Eltern Erfahrungen zu machen. Nicht irgendwelche spektakulären Dinge, sondern, ja, du weißt es hier, ein Klettergerüst von hinten auch raufklettern oder mal eine Panne erleben, den Vater zu erleben, wenn es der Autoreifen kaputt ist und gewechselt werden muss und sie damit Hand anlegen können. Also die haben eigentlich kein Interesse an Sonderaktionen, wenn sie gesund aufwachsen, sondern am realen Leben. Und sie können sich, ja, Sie als Mutter sicherlich können sich vorstellen, wie ein Kind mit 5 oder 6 Jahren, wenn es zum ersten Mal eine bestimmte Sache gemacht hat, die man ihm eigentlich vom Alter her noch nicht zutraut, das hat ein Gesicht, das einfach strahlt und ich habe es geschafft, mir ist es möglich gewesen. Und das ist eigentlich das Tollste, was wir Kinder geben können. Und das enthalten wir ihnen permanent vor, indem man ihnen so Bespaßungsaktionen fast verschreibungsmäßig durch irgendwelche Spezialisten durchführen lässt und das wahre Leben nicht mehr so stattfindet.
Was bedeutet das für die kirchliche Jugendarbeit? Die haben ja auch oft das Problem, dass sie Jugendliche nur noch schwer ansprechen, dass für kirchliche Jugendarbeit kaum noch, also kirchliche Jugend nur noch schwer zu begeistern ist. Was hätten Sie da für Tipps aus dieser Erkenntnis heraus?
Gerade eine Vorbereitung für eine Tagung, die jetzt in München stattfinden wird, zum Thema Bindung, Bildung, Gewaltprävention. Und da habe ich einen Vortrag zum Thema, was ist stärker, die Eltern oder die Peers? Peergroup-Kontakte. Natürlich wissen wir alle, dass 13-, 14-Jährige sehr stark aus dem Elternhaus rausdriften und in die Peergroups reingehen. Und mir ist selber aufgefallen, dass ich bei der Bearbeitung des Themas in der ersten Zeit immer die negativen Auswirkungen von Peergroup-Kontakten im Blick hatte. Da lernen die saufen, da lernen die Schulverweigern, da lernen die smotzen und was nicht immer. Und dann kam mir auf einmal in den Kopf, dass gerade Kirche da, oder nicht nur Kirche, sondern soziale Verbände, Sportvereine eine unwahrscheinliche Chance haben, weil das ja auch Peergroup-Kontakte sind, die aber genau das Gegenteil in der Regel auslösen, nämlich soziale Aktivitäten einbringen, sinnstiftende Dinge machen und einem Kind, was natürlich, wenn es aus dem Elternhaus raus will, eine gewisse Stabilisierung braucht, dann diese Stabilisierung geben können. Und ich kann Ihnen sagen, dass also ich in den vielen Jahren, die ich im Bereich der Jugendarbeit tätig war, die 13-, 15-, 17-Jährigen erfahren habe, die mit ihren Eltern ein bisschen auf Kriegsfuß standen, was aber gar nicht tragisch war, weil sie eben in einer guten Gemeinschaft aufgehoben waren, mit 15, 16 eine Gruppenleiterschulung mitgemacht haben, mit 17, 18 in die Verantwortung für andere Kinder eingestiegen sind, um Ferienfreizeiten durchzuführen. Ferienfreizeiten sind ein gigantisches Projekt, wo sich die meisten Erwachsenen nicht dran wagen würden. Für 30, 40 Kinder, die man kaum kennt, die Verantwortung zu übernehmen, irgendwo in den Bergen oder an der See, ein halbes Jahr vorher einen Vertrag mit einem Haus, mit einem Busunternehmen zu machen und das alles nach dem Prinzip Glaube und Hoffnung, es wird schon klappen, denn finanzielle Ressourcen im Sinne von, wir müssten den Bus absagen und dann die Busrechnung als Ausfallgebühr zur eigenen Tasche zahlen, haben die nicht. Das heißt, das Einzige, was bei denen zählt, wir müssen diese Fahrt auf die Reihe kriegen und in 95% oder 98% der Fälle läuft das auch problemlos und gut. Und da hat Kirche heute eine 3-mal größere Chance noch als früher und auch vielleicht eine Notwendigkeit, sich da entsprechend einzubringen, was natürlich auch ein bisschen bedeutet, dass Kirche sich vielleicht von dem einen oder anderen Negativ-Image noch aktiver befreien muss, denn die Kinder, die haben als 6-, 8-Jährige, glaube ich, keine positive oder besonders negative Einschätzung zur Kirche, aber wenn die Eltern natürlich über den Pastor mosern oder der Papst hat schon wiederum das Falsche gesagt oder zu spät gesagt, dann haben die Kinder natürlich unter den Eindruck, dass eine solche Gruppierung nicht gerade innen ist und kommen dann eventuell da nicht an.
Kommen wir vielleicht jetzt zu dem Thema unserer Sendung heute. Es geht ja um die Großeltern, Thema Großeltern als Miterzieher, wie aus Einmischung Ergänzung werden kann. Ein fester Bestandteil der Großfamilie waren ja früher auch die Großeltern. Sie haben gesagt, sie sind selber inzwischen Großvater. Sie haben das Glück, dass die Enkelkinder im Nachbarsdorf aufwachsen. Heute wohnen viele Kinder allerdings recht weit weg von den Großeltern und haben nur wenig Kontakt. Was fehlt solchen Kindern?
Ja, auch wiederum die Normalität. Das ist auf beiden Seiten wichtig. Also ich habe den Eindruck, dass wenn eine Großmutter oder ein Großvater, ich sag mal wirklich hier im relativ nahen Bereich, 4 Stunden Auto oder sowas wohnen, dass sie dann auch nicht so viel, ich sag jetzt mal salopp reinig, so viel Unfug im Umgang mit den Enkelkindern machen, als wenn sie weit entfernt sind. weil die weit entfernten haben ja kaum eine Möglichkeit, wie sie so schön gesagt haben, ihr Oma gehen leben zu können oder Großvater gehen leben zu können. Das heißt, die packen dann ihre eigenen Wünsche und Vorstellungen und Zielsetzungen in 2 Tage Wochenendurlaub, 2-mal im Jahr oder 3-mal im Jahr. Und das ist natürlich klar, dass das für die Kinder äußerst negativ ist, weil das, was die Eltern, die Großeltern den Enkelkindern tun wollen, ist eigentlich nicht etwas, was unbedingt für die Enkelkinder gut ist. Das ist das Thema Verwöhnen, was wir ja auch schon mal hier in der Sendung hatten, sondern die machen etwas, was für sie selber gut ist. Sie wollen ihr, Gefühl, gute Großeltern sein zu können, bei sich erleben. Und dann bietet sich natürlich in einer Konsumgesellschaft relativ einfach an, das per Geld zu machen und in einer sich im Bereich der Werte schwer entwickelnde Gesellschaft bietet es sich an, Werteverstöße zu machen, weil das bei den Kindern entsprechend auffällt. Und wenn sie eben zu Beginn der Sendung sagten, kurz vor dem Essen Schokolade, das hat es bei den Eltern als klar denkende Menschen vor 30, 50 Jahren nie gegeben. Mittlerweile wissen wir auch durch die Ernährungswissenschaftler, dass das totaler Unfug ist, weil der Magen sich dann auf Süßkram einstellt. Jetzt kommt aber anschließend eine Viertelstunde später ein Hähnchen. Da kann er also schon von den Magensäuren damit gar nichts anfangen. Und unabhängig davon verdirbt also solche Süßspeisen den Appetit und den normalen Hunger. Aber es wird gemacht, weil man dann in dem Augenblick, wo man es den Kindern gibt, aus der Rolle fällt und die Kinder dann, so hoffen es dann die Großeltern, riesengroße, dankbare, freudige Augen machen und sagen, meine Oma ist cool, da ist das nicht so förmlich wie zu Hause. Und die Geschichte mit dem Kuscheln ist ja in gewisser Weise noch schlimmer oder schöner, je nachdem, wie man es sieht, mit dem Schmusen. Natürlich freuen sich Großeltern darüber, dass sie auch mit ihren Enkelkindern schmusen können, aber bei Tischmusen hätte es bei den eigenen Kindern nie gegeben, aber die Großeltern sind zum Teil heute, bei Zucker würde man sagen, unter Zucker. Die haben also einen großen Bedarf, einen großen Hunger nach Zuwendung und wollen dann in die Zeiten alles Mögliche reinpacken und haben ihre eigenen Kontrollmechanismen, die sie eigentlich als vernünftige Menschen haben müssten, vergessen, verdrängend oder sie sind nicht mehr aktiv.
Ein Grund dafür, dass die Großeltern dieses Großelternhormon, Großelterngen besonders entwickeln, ist eben, man hat weniger Zeit mit den Kindern und möchte gern ein schönes Verhältnis zu den Enkeln haben und diejenigen sein, die den Enkeln gut tun.
Ja, wenn sie denen wirklich gut tun würden, wäre es ja nur gut, um eine Wortspielerei zu machen. Aber gut tun würde den Enkelkindern Dinge, originelle Ideen, Umsetzen von Dingen, die die Eltern manchmal aus Zeitgründen nicht schaffen, das Investieren von gemeinsame Unternehmen. Ich habe selbst meinen Enkelkindern mal für 6 oder 8 Großvater Nachmittagsaktionen geschenkt für ein Jahr und habe auf einmal in der Frage gestanden, wie sehr wahrscheinlich so manche Scheidungsväter, was machst du denn jetzt am Wochenende Tolles mit den Kindern? Gehst du in den Zoo? Gehst du ins Spaßbad? Gehst du wo auch immer hin? Kletterst du auf den Dom? Irgendwelche verrückten Dinge? Da hast du gesagt, du hast Bücher geschrieben, die genau in die andere Richtung gehen. Wieso machst du nicht das, was du geschrieben hast? Und habe dann genau das gemacht. Ich habe mir ein paar Bindfäden, eine Säge und ein bisschen Bastelmaterial mitgenommen. Da sind wir in den Wald gegangen an einem Bach und haben Flöße gemacht und haben die Flöße schwimmen lassen. Und das Kleinste, so 3 oder 4 Jahre, konnte noch kein Floß richtig zusammenbauen. Da haben wir dann festgestellt, dass ein großes Blatt fast ähnlich ist wie ein Floß. Und wenn man da ein bisschen dran festmacht, ein Mini-Fähnchen, dann kann das auch auf dem Wasser schwimmen. Das war super. Ein anderes Wochenende haben wir mal nur irgendwelche Löcher in der Erde kontrolliert und dann haben wir Mauselöcher von Fuchslöchern unterscheiden können und irgendwelche anderen von Ratten, Biberratten oder irgendwelches Krabbelzeug am Ufer von irgendwelchen Bächen. Und die Kinder haben wochenlang davon erzählt, was das toll war. Und es war das Unspektakulärste, was man machen konnte. Aber einfach Zeit mit den Kindern investieren, etwas unternehmen, auf die Interessen eingehen und die Kinder auch in die Vorbereitung mit einbeziehen. Also wenn ich da mit denen losgegangen bin, haben die gesagt, wie sollen wir es denn vorbereiten? Dann haben sie für mich einen halben entkernten Apfel schon mitgenommen. Ich hatte Getränke mitgenommen. Also da passiert was Großeltern ihren Enkelkindern in einer Wahnsinnsintensität zukommen lassen könnten. Und stattdessen machen sie den normalen Verwöhnunfug und schaden damit ihren Kindern zum Teil zeitlebens und den Eltern natürlich auch, weil dann die Kinder nach Hause kommen und sagen, bei Opa durfte ich aber, bei Oma durfte ich aber. Und Oma hat immer das gekocht, was ich gerne esse. Und du machst immer so ein komisches Essen und.
Was bedeutet das denn dann für die Beziehung der Kinder zu den Großeltern? Wie entwickelt sich denn eine echte Beziehung?
Ich habe das auch in unserem Bekanntenkreis mehrfach erlebt. Diese Großeltern, wobei, wenn ich Großeltern sage, meine ich 70% Großmütter, die dann irgendwo in liebevollem Zugetan sind, auf die Kinder reagieren und dabei wichtige Regeln außer Acht lassen, werden natürlich von den, oder nach meiner Beobachtung, von den 2-, 3-, 4-jährigen Kindern ja, sehr geschätzt, weil die Kinder nehmen halt mit, was sie bei Oma mitnehmen können. Wenn die Kinder älter werden, merken sie auf einmal, dass letztlich da ja was unwahrscheinlich Inkonsequentes dahinter steckt. Und ich habe einmal selber mitbekommen, wo eine Großmutter vom Verstand her sehr überzeugend der Enkeltochter sagte, aber es gibt nach dem Essen nur eine Praline als Zusatznachtisch. Das Kind hat das registriert, das Kind nimmt eine Praline und dann sagt die Großmutter, oder willst du lieber doch 2? Genau in dem Augenblick kam dieses Gefühl, ich möchte ja doch nochmal als Großmutter intensiver auffallen, irgendwelche wichtigeren Fußstapfen in dem Kind hinterlassen. Und da sagt das Kind ganz entrüstet, aber Oma, du hast doch gesagt, nur 1.
Großeltern als Miterzieher, wie aus Einmischen Ergänzung werden kann, ist das Thema in der Lebenshilfesendung bei Radio Horeb von Dr. Albert Wunsch, Erziehungswissenschaftler, Konfliktcoach und Buchautor. Dr. Wunsch, wir haben eben gehört, es gibt auf der einen Seite das Phänomen, dass Großeltern jetzt öfter weiter weg sind von den Enkelkindern und deshalb es schwieriger für sie ist, auch eine wirkliche Beziehung zu den Enkeln aufzubauen. Umgekehrt haben in Zeiten zerbrochener Familien oder auch einfach berufstätiger Eltern immer wieder auch Großeltern eine zunehmend wichtige Rolle bei der Kinderbetreuung. Ich denke da zum Beispiel allein an die Klasse unseres ältesten Sohnes. Da ist ein Kind, das nach der Betreuungszeit in der Schule immer von den Großeltern abgeholt wird und dann dort bleibt, bis die Mutter abends dann von der Arbeit kommt und die Kinder mit nach Hause nimmt. Was bedeutet das dann für die Kinder, für die Familie?
Ja, als erstes müssten in solchen Fällen, wobei das häufig nicht gemacht wird, die Eltern mit ihren eigenen Eltern, also den Großeltern, Vereinbarungen treffen, um in dieser Zeit nicht nur Betreuung oder Aufpassen realisieren zu lassen, sondern eben auch Erziehung zu realisieren. Aber Erziehung, das Wort Erziehen bringt ja schon das Wort Ziel indirekt mit zum Ausdruck, heißt, dass man also bestimmte Vereinbarungen treffen muss. Also muss also mit den eigenen Eltern geklärt werden. Also lieber Vater, lieber Mutter, wenn ihr nachmittags das Kind abholt, als erstes möchten wir, dass das Kind dann, normales Essen bekommt, seine Hausaufgaben macht. Bei den Hausaufgaben möchten wir, dass du nicht dauernd nachfragst, sondern fragst, was hast du auf? Und dann hat es eine entsprechende Zeit für das zu machen. Und wenn es Probleme gibt, erwarten wir nicht von dir Nachhilfe, sondern Mitteilung an mich. Und wenn es nachmittags das und das machen möchte, sind wir dafür. Wenn es das und das machen möchte, sind wir dagegen. Und Fernsehen ist in der Zeit am Nachmittag sowieso tabu. Oder irgendwelche Dinge, die von den Eltern praktisch mit den eigenen Eltern als Großeltern abgestimmt werden müssen. Weil wir haben heute auch, das ist interessant, wir sprechen dauernd von Betreuung. Aber das Wort Betreuung offenbart die gesamte Lehre dieses Unterfangens, denn Betreuung heißt eigentlich zeitweilige Überlassung eines Gegenstandes, eines Hundes, eines Menschen an einen anderen und man hat keine besonderen Zielsetzungen damit. Also wenn ich für 3 Tage auf das Nachbarn Katze aufpasse, dann erwartet der Nachbar von mir, dass ich zu den entsprechenden Zeiten das Essen rausstelle, vielleicht auch mal ein bisschen mit der Katze rede oder vielleicht auch mal ein bisschen knulle, aber das ist schon bei Katzen ein bisschen schwierig, weil die dann vielleicht genau in dem Augenblick den Eindruck haben, ich kratze zu wollen, egal, das kann man machen. Aber ich kann ja nicht eine Katze ein halbes Jahr oder jeden Tag 2-3 Stunden übernehmen und da nichts machen und erst recht nicht bei einem Menschen. Aber wir haben im Augenblick eine Diskussion, wo immer das Wort Betreuung, Betreuungssituation, würde mal gerne wissen, was die Menschen sagen würden, wenn ich frisch verheiratet wäre, würde eine Anzeige starten, suche für meine frisch angetraute Frau eine Betreuungsperson, weil ich halt stark beruflich eingebunden bin. Also irgendwo erwarte ich mal, dass solche Dinge auch passieren, damit man mal darüber nachdenkt, was da eigentlich mit diesem Betreuungsbegriff passiert. Und Großeltern können auch keine Betreuungspersonen für Kinder sein, sondern sie können nur in einem abgestimmten Rahmen Miterzieher der Kinder sein, abgesehen, die Großeltern sind halt dreimal im Jahr für einen Tag da, dann ist fast egal, abgesehen von den groben Verstößen, die wir eben hatten, ist fast egal, was da läuft.
Das ist vielleicht überhaupt so ein grundsätzliches Thema, wo man sich mal Fragen stellen sollte, wenn wir an das Thema Betreuung denken. Meistens ist es ja, dass wir uns einfach die wissen, so und so viel Zeit verbringt ein Kind mit diesen und jenen Menschen, die dann automatisch zu Miterziehern werden. Und was tun sie da? Es ist ja nicht nur, dass es dieses oder jenes kulturelle oder sportliche Programm gibt, sondern es gibt auch, diese Zeit ist auch immer eine Zeit des Einflusses.
Massiv. Und das beginnt ja schon mit so ganz einfachen Dingen. Also angenommen, ich komme aus einem christlichen Elternhaus und möchte gerne, dass mein Kind vor oder nach dem Tisch ein Gebet, also vor der oder nach der Mahlzeit ein Gebet spricht. Meine Schwiegereltern haben aber, wie man im Rheinland sagt, mit Kirche Meierndach nicht viel am Hut und wollen das nicht machen. Dann ist das ja auf jeden Fall eine Störung für das Kind. Das Kind hat also bis jetzt immer mitbekommen, hier ist es so. Oder nehmen wir die umgekehrten Dinge. Ein Kind hat zu Hause nie mit Religion was zu tun gehabt und die Großeltern machen es dann. Das ist zwar aus christlicher Hinsicht sicher sinnvoll, aber es muss auch sowas abgestimmt werden. Ich kann ein Kind nicht zu einem, ja, ist so ähnlich wie eine Festplatte. Dann programmiert der mal ein bisschen rum und dann programmiert der mal ein bisschen rum und dann lässt der mal ein bisschen was laufen, wo gar nichts passiert. Trinkt ein Kind zum Beispiel nachmittags, wenn es was zu trinken hat, dauernd oder sagt die Großmutter, nein, wir haben gleich um 16 Uhr so eine kleine Pausensituation, da gibt es einen Apfel und ein bisschen zu trinken, du musst dich an einem Stück trinken. Die Dauertrinker habe ich jeden Abend in der Hochschule in Essen, die dann also anderthalb Stunden Einheiten nicht aushalten können, ohne zwischendurch zu trinken. Muss man dauernd trinken, das geht weiter. Wischt man sich die Hände vor dem Essen oder nicht, sagt man den Nachbarn, die es in der Umgebung sind, guten Tag oder nicht, tritt man auf die Blumen oder nicht. Also es gibt keine erziehungsfreie Zeit, sondern es gibt nur Umgangszeit, die gestaltet ist oder nicht gestaltet ist. Das Wort Betreuung ist eines der unmöglichsten Worte, müssen wir eigentlich zum Unwort des Jahres unter pädagogischem Gesichtspunkt erklären. Und vom Gesetzlichen her, Kinder- und Jugendhilfegesetz, heißt es, ein Kind braucht Betreuung, Erziehung und Bildung. Und wenn wir dauernd von Betreuung reden, wird ja wahrscheinlich damit auch Beziehung und Bildung und Erziehung außen vor sein.
Ich denke mal, das ist nochmal ein ganz eigenes Thema. Aber kommen wir dann nochmal zu den Großeltern zurück. Wir haben das ja eben schon festgestellt, eingangs, es gibt, scheint so etwas wie Oma-Hormon zu geben oder Oma-Gen oder wie man das nennt. Mein Mann sagt manchmal zum Spaß, er freut sich darauf, dass er eines Tages hoffentlich mal Großvater wird. Dann hat er den Spaß, aber nicht mehr die ganze Verantwortung. Hat das vielleicht auch diese Dynamik, dass da Großeltern sind, die vielleicht auch eher mal 5 Grad sein lassen? Kann das auch in der ganzen Konstellation was Gutes haben, wenn es nicht überzogen ist?
Natürlich schön, wenn man als Großeltern für 6 Stunden den Nachmittag irgendwo eine Aufgabe hat, dass man abends, vor allem wenn das Kind vielleicht Zahnschmerzen, Grippe oder sonst was hat, sagen kann, ja. Und jetzt habe ich nicht mehr die Aufgabe, über Nacht neben dem Bettchen zu sitzen, habe nicht mehr die Aufgabe, um 10 Uhr vielleicht noch den Arzt aufzusuchen und so weiter. Also dieser in Anführungszeichen Spaßfaktor, dass man nicht die volle Verantwortung für die Kinder hat, ist sicherlich ein krönendes Geschenk für den alternden Menschen, sich noch einbringen zu können, aber nicht so ganz viele Konsequenzen im Detail haben zu müssen. Aber den Denkansatz, den Ihr Mann da eben sagte, dann habe ich dann den Spaß, da setze ich ja genau ein. Wenn die Großeltern die Kinder als, ich sage mal in Anführungszeichen, als Bespaßungsobjekte betrachten, dann machen sie mit den Kindern das, was ihnen Spaß macht. Und wenn es ihnen Spaß macht, mitten im Essen mit denen rumzuknuddeln, dann machen sie das. Und wenn es ihnen Spaß macht, denen eine große Tafel Schokolade oder ein Eis mit 6 Bällchen oder unterzukaufen, dann machen sie das. Und der Spaß ist kein Kriterium, um den Umgang mit Kindern zu gestalten, sondern es ist immer die Verantwortung. Und es kommt noch ein Thema dazu, was die meisten Großelternpaare auch nicht im Blick haben. Ich sage mit in meinen Elternseminaren häufig schon mal, und wenn der Großvater vergessen hat, dass er mit der ehemaligen Verlobten und angetrauten Großmutter immer noch verheiratet ist und die beiden also einen sehr kargen Umgangsstil auch emotional miteinander haben, dann sucht sich Großmutter was anderes zum Kuscheln, wenn es der Opa vergessen hat. Und dann wird das Kind hart gesagt missbraucht. Ich sage dann, wenn dann schon mal so einige engagiert organisiert habe. Also ich sage, wenn die Großmutter Kuscheleinheiten braucht, soll sie einen Hund kaufen. Wenn es dem zu viel wird, beißt er zu.
Wo kommt es denn am ehesten zum Konflikt, wenn Sie jetzt zum Beispiel, ist es ja oft so, dass dann die Eltern die Kinder vielleicht mal für eine Zeit, vielleicht auch mal eine Woche Ferien oder sowas bei den Großeltern abgeben. Haben Sie, wie ist das dann Ihrer Erfahrung nach so? Gibt es da so Konfliktpunkte, wo man sagen kann, dass es, das kommt einfach häufig vor? Ist es oft diese Verwöhngeschichte?
Es ist fast immer die Verwöhngeschichte. Es geht also damit los, dass mein Fall ein etwas rechnerischer Tag ist. Großeltern fällt nichts ein. Kind kommt auf die Idee, kann ich die Sendung X sehen? Was sagt dann Großvater und Großmutter in der Mischung? Mir fällt nichts ein. Und das Kind soll auch möglichst den Spaß mit ihm nicht zu verdienen. Ja gut, dann machen wir mal den Fernseher ausnahmsweise an. Aus der Ausnahme wird dann sehr wahrscheinlich, wenn der Regen anhält in der Woche, jeden Tag eine Ausnahme. Damit erfährt das Kind, dass es nachmittags irgendwelche Sendungen gibt, die vielleicht auch irgendwo alle Sendungen und alle Medien haben ja eigentlich das Ziel, süchtig zu machen. Bei Radio Horeb ist das sehr wahrscheinlich ein bisschen anders, vom Grundsatz her. Und wenn dann die Kinder erstmal darauf programmiert sind, haben die Eltern anschließend massive Probleme. Ich habe ein Kind erlebt, was also mit 2-3 Jahren ab und zu mal ein bisschen was Süßes bekam. Dann kam es zu seinen Großeltern über Ostern und hat dann da, was weiß ich, den riesen Schokohasen und Schokoei und was weiß ich alles. Das kam anschließend von den Großeltern zurück und wollte nur noch Schokolade haben. Das heißt, ein einziger Besuch bei den Großeltern kann eine massive Veränderung auslösen. Oder einmal geben die Großeltern dem Kind, wenn sie mit ihm in eine Gaststätte reinfahren, was möchte trinken. Wenn ein Kind nicht irgendwo ganz am Kopf gefahren ist, sagt er, das ist wahrscheinlich Cola, weil er das schon mal gehört hat, dass das irgendwo interessant ist. Also sagen die Eltern, die Großeltern, naja gut, dann kriegst du halt Cola, ist zwar nicht so gesund. Ja, Cola macht süchtig, macht abhängig. Man braucht nur einmal Cola zu trinken, dann will man immer Cola haben. Das heißt, für die Eltern wird es schwer, wenn die Eltern dann eben das nicht so machen. Das heißt, das Kind fühlt sich in einer gewissen Weise einfach so zwischen die Fronten geraten. Hier werden bei Großeltern Dinge anders gemacht, die in der Familie so nicht sind und das können 3-5-Jährige nicht groß auf die Reihe kriegen. Wenn die Großeltern im positiven Dinge, das heißt Dinge anders machen, die man zu Hause auch anders machen könnte, wenn es dann ginge, dann könnte man zum Beispiel sagen, okay, die Großmutter liest also abends noch Enkeltochter oder Enkelsohn eine halbe Stunde Geschichte vor, bei Mama und Papa klappt es nur für 3 oder 4 Minuten. Das sind ja Dinge, wenn dann die Kinder sagen, und Opa und Oma haben mir jeden Abend noch eine halbe Stunde vorgelesen, da wollen die Eltern nicht sagen, das ist schädlich, sondern können sagen, schön, Oma und Opa haben ja auch mehr Zeit und in den Ferien machen wir das auch wieder ein bisschen mehr. Also da erfahren die Kinder, bei Oma und Opa ticken die Uhren anders im Sinne von solchen Dingen und in den anderen Bereichen sagen sie nicht, da ticken die Uhren anders, sondern da werden Dinge mit uns gemacht oder da dürfen wir Dinge, die man zu Hause nicht darf. Also sind die Eltern die Spaßverderber und die Großeltern sind die Tollen und die Großeltern fühlen sich ja noch wohl dabei.
Ich denke, da gibt es auch noch einiges drüber zu reden. Das möchte ich gleich auch nach einer neuen Musik gerne tun, über das Thema, wie können wir denn, wie können Großeltern in einer guten Weise ihre Trümpfe ausspielen? Was könnte die Zeit mit den Großeltern ganz wertvoll und wichtig für die Enkelkinder machen? Wir spielen jetzt eine Musik, aber unsere Hörerinnen und Hörer haben weiterhin die Möglichkeit anzurufen. 089-517-008-008. Ist die Telefonnummer. Vielleicht können wir dann auch nach der Musik noch darüber sprechen, wie sieht das mit der religiösen Erziehung aus? Ich weiß, dass das viele von unseren Hörerinnen und Hörern auch drängt, das Thema. Wie können Großeltern sich da in einer richtigen, guten Weise mit einbringen? Und nach der nächsten Musik geht es weiter. Sie haben eingeschaltet in der Lebenshilfesendung Großeltern als Miterzieher, wie aus Einmischen Ergänzung werden kann, mit Dr. Albert Wunsch, Erziehungswissenschaftler, Konfliktcoach und Buchautor. Dr. Wunsch, Sie haben vorhin gesagt, man darf Kinder nicht behandeln wie eine Festplatte, die man mal ein bisschen so programmiert und mal ein bisschen so programmiert. Das heißt, das habe ich eben rausgehört, ganz wichtig ist es, dass man das Miteinander mit den Kindern und die Art und Weise, wie man auf sie Einfluss nimmt, sie erzieht, gut abstimmt miteinander zwischen Großeltern und Eltern. Und Sie haben auch gesagt, dass das auch in der religiösen Prägung wichtig ist, dass man nicht einfach der eine Hü, der andere Hott macht, die einen machen Tischgebet, die anderen nicht und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite denke ich daran, zum Beispiel ein Freund von uns, der inzwischen Priester geworden ist, der ist in einer evangelischen, nicht praktizierenden Familie groß geworden. Die Großmutter einzig war evangelisch praktizierend. Die hat mit den Kindern dann ganz selbstverständlich das Tischgebet gesprochen, die Abendgebete, bevor sie ins Bett gingen. Und er hat das irgendwie ganz tief mit der Zeit bei seiner Oma verbunden. Die Oma, die hat das so gemacht und das war so ein Gefühl der Geborgenheit, das ihm dort vermittelt wurde. Und das hat er als seine erste religiöse Prägung empfunden, die ihn dann später auf dem weiteren Lebensweg dann irgendwie begleitet hat, ganz im Unterbewussten. Und dann später ist das alles wieder ihm klar und bewusst geworden, als er dann selber den Glauben gefunden hat. Kann es nicht auch was Gutes haben, wenn da die Großeltern, mal vorausgesetzt, die Eltern sind nicht dagegen, da trotzdem auch noch eigene Akzente manchmal setzen? Das ist nur ein Beispiel.
Also das Beispiel, was Sie gerade gebracht haben, ist für mich ein sehr schönes, vor allen Dingen dann, wenn die Großmutter es in großer Selbstverständlichkeit tut. Manchmal machen Großmütter das Gegenteil. Sie machen es nicht in großer Selbstverständlichkeit, sondern in einer gewissen Weise als ein Anti-Akzent zu den eigenen Kindern. So ungefähr, das wird so, das wird in der Haltung sehr stark deutlich. Es gibt Großmütter, die sagen, so, und bei uns wird gebetet. Das ist dann so eine indirekte Ohrfeige an die eigenen auf die Reihe kriegen. Und das ist also schon ein großer Unterschied. Der zweite Aspekt, es muss aber trotzdem dann auch von den eigenen Kindern irgendwie akzeptiert werden. Also wenn meinetwegen dieser Freund, von dem Sie eben sprachen, nach Hause gekommen wäre und die Eltern hätten dann gesagt, ach, hat die Oma wieder rumgebetet mit dir und dann irgendwie so rumgemacht, also wir möchten das eigentlich gar nicht, dann wäre es ja wahrscheinlich trotzdem auch kritisch angekommen, weil ob das ein Kind dann so verarbeiten kann, ist eine Frage. Es heißt auch nicht, dass die Eltern alles nur, die Großeltern alle nur das tun dürfen, was die eigenen Kinder wollen, wenn es um Werteerziehung geht, aber sie muss wenigstens von den eigenen Kindern, also die Eltern der Kinder, muss es eine gewisse Akzeptanz geben, was die Großeltern machen. Sonst wird sich das Kind irgendwie zerrissen fühlen.
Danke, Dr. Wunsch. Wir haben nun eine erste Hörerin bei uns in der Sendung. Frau Nieschwitz aus Dachau ist in der Leitung. Guten Morgen.
Ja, ein Kompliment. Es ist ein Geschenk Gottes, dass wir so einen Herrn am Telefon haben. Ich habe den Namen nicht mitbekommen. Ich habe mittendrin eingeschaltet. Es ist ein, ja, ich würde Sie gerne zu uns einladen, dass Sie bei uns mal einen Familienvortrag halten. Es ist wirklich so wahr, was Sie gesagt haben, dass ich mich so gestärkt fühle in dem, dass ich eine Träne nach der anderen vor Freude habe. Das ist es. Wir brauchen keine Betreuung für die Kinder. Ich habe gerade 4 kleine Kinder bei mir. Ich betreue sie nicht, ich begleite die Eltern. Und ich möchte noch mehr darin gestärkt werden, um das, was Sie gesagt haben, zu leben und weiterzugeben.
Sind Sie selbst jetzt als Großmutter eingespannt? Oder?
Nein, ich bin noch nicht Großmutter, aber ich arbeite schon über 33 mit Jahren noch länger. Ich glaube, ich bin 35 mittlerweile mit Kindern in Not und momentan begleite ich Eltern in der Tagespflege.
Okay, das heißt, Sie sind engagiert einfach in dem, was man so allgemein salopp als Betreuungszeit bezeichnet, was
so, und das
mehr ein technischer Ausdruck ist.
Erstgespräch. Ich betreue die Kinder nicht.
Mhm. Ja.
Also ich begleite sie eine Zeit und beobachte genau, was das Kind macht. Und ich bin eigentlich die Beschenkte von den Kindern, wie sie die Dinge sehen. Und genau das, was der Herr gerade
Dr. Wunsch.
Gesagt hat,
genau. Namen Dr.
Nicht.
Wunsch aus Neuss ist es. Vielleicht die Frage, Dr. Wunsch, gibt es bei Ihnen so die Möglichkeit, Kurse oder Ähnliches zu besuchen? Machen Sie das auch auswärts?
Ich mache Auswärtsseminare regelmäßig. Ich bin übrigens, übermorgen fahre ich bei Ihnen in Dachau vorbei, weil ich von Augsburg nach München fahre zum großen Kongress. Wenn Sie auf den Kongress auch kommen wollten oder sollten, IDAF, in der Hans-Seidel-Stiftung zum Thema Bindung, Bildung, Gewaltprävention, dann könnten wir uns am Rande treffen. Also solche Dinge sind möglich, weil ich bin ja Überzeugungstäter in dem Bereich und ich finde es schön, dass Sie auch so reagiert haben, weil das sind Dinge, die will heute ja fast keiner mehr hören, aber sie sind einfach seit Jahrhunderten so und manchmal sagt man mir, Herr Wunsch, haben Sie nicht irgendwelche antiquierten Vorstellungen, dass Sie da an Dinge anknüpfen, die man vor 100 oder 1000 Jahren gemacht haben? Da sage ich immer relativ lakonisch und gelassen, Vor hunderten von Jahren braucht man Sauerstoff zum Atmen, vor hunderten von Jahren braucht man Wasser zum Trinken, heute ist es kein Stück anders. Und was die Menschen im Punkt der Erziehung und Bindung brauchen, hat sich auch in der Zwischenzeit nichts verändert. Was wir brauchen, höchstens das, was wir geben.
Ich danke Ihnen.
Frau Nischwitz, es gibt auch die Möglichkeit, Dr. Wunsch übers Internet zu finden. Sie haben dort eine Internetseite.
albert-wunsch.de.
Dankeschön.
Vielen Dank für die Sendung.
Alles klar. Auf Wiederhören. Wenn Sie da Eltern vor sich haben, die eben die Frage haben, wie können wir das mit unseren Kindern am besten gestalten? Wir sind berufstätig und so. Und Sie haben die Möglichkeit, Großeltern, die sich bereit erklären, da mitzumachen. Das ist ja schon mal ein großes Geschenk. Was raten Sie denen? Was ist da wichtig, damit man, über welche Punkte sollte man sich abstimmen?
Also einmal wäre es schön, wenn Eltern und Großeltern eine gemeinsame Erziehungsverantwortung wahrnehmen, dass sie bei dem Vortrag, den ich vielleicht unterhalten würde, oder beim Seminar beide vorhanden sind. Ich habe das mal sehr schön gefunden, habe ich auch ein paar kritische Dinge zum Thema Tagesmütter und Tagesbetreuung gegeben, weil das ist aus meiner Sicht dreimal besser als die Krippe. Und dann sagte eine Frau, kann ich gut nachvollziehen, übrigens meine Tagesmutter sitzt neben mir. Das hat so allen in Rage geratenen Müttern nebenan so die Puste weggenommen. Das heißt, wenn man für ein Kind eine gemeinsame Verantwortung übernimmt, dann kann das nur so gehen, dass man auch gemeinsam diese Aufgabe stellt, Schwerpunkte festzusetzen. Und das sind wirklich die einfachsten Dinge, die über Tag zigmal passieren, die man mit keiner Tagesmutter, mit keiner Krippe abspricht, die aber abzusprechen wären. Und deshalb sollte man mit den Großeltern klären, man kennt ja die eigenen Eltern ein bisschen und die Schwiegereltern sehr wahrscheinlich auch. Und dann pass mal auf, der hat ja so eine Tendenz, was weiß ich jetzt hier, Großvater liest immer während des Essens die Zeitung oder während des Frühstücks. Das wäre also schon toll, wenn ihr das nicht machen würdet, weil also für uns ist Frühstück eine Zeit, wo wir uns miteinander unterhalten. Und ja, und dann kenne ich von euch, dass ihr das und das macht. Und das geht ja so ein bisschen so weit, dass, ja, Vater, du raust ja auch immer regelmäßig. Also wenn die Kinder da sind, dann erwacht dich, dass du nicht im Raum brauchst, wenn die Kinder dabei sind. Sonst müssen wir uns halt überlegen, ob wir das weiterhin machen können, weil ich möchte die Kinder weder an den Qualm gewöhnen noch. Das geht also wirklich bis hin zur Sauberkeitserziehung, ob die Großmutter dann also anfangen darf, das 3,5-Jährige aufs Töpfchen zu trimmen und ob das überhaupt geht. Und also es gibt ganz viele Abstimmungsnotwendigkeiten und ich stehe mal staunend vor Eltern, die sich dann null Gedanken drüber machen, sondern nur das Ziel haben, ihre Kinder unten runterzubringen. Also ich, selbst mein aller Lederkoffer, den will ich noch unten gucken, dass er unten unter einem guten Dach steht und nicht unter jemanden in die Hände drücken. Und bei unseren Kindern habe ich oft den Eindruck, alles ausgeblendet, alles keine Bedeutung, Punkt, aus, Ende.
Frau Schulze aus Höchster ist die nächste Hörerin.
Guten Tag, Herr Wunsch, ich habe da eine Frage. Sie haben die ganze Zeit davon gesprochen, dass die Großeltern diejenigen sind, die eventuell da alles zum Begrade lassen. Es gibt aber auch ganz andere Situationen, wo die Großeltern die einzigen sind, die Kindern mal Grenzen setzen, wo die Mutter sagt, was soll ich denn machen, wenn das Kind eben schreit, dann muss ich ihm doch das geben. Und wo die Großeltern dann zeigen können, also so weit geht es bei uns, aber weiter nicht, da machen wir nicht mehr mit. Und dann solche Situationen, und das sehe ich immer wieder, gibt es immer mehr, finde ich, wo die Eltern oder vor allen Dingen die Mütter überfordert sind mit der Kindererziehung. Bei mir ist es auch mal gewesen, inzwischen sind diese beiden Kinder groß. Ja, die wurden bei uns halt abgestellt, oft genug. Und da mussten wir erst Grenzen zeigen und bei uns läuft es eben so. Und wenn ihr kommen möchtet, dann müsst ihr euch auch in unsere Sache mit einfügen. Damit können wir auch was gemeinsam unternehmen.
Hm. Ja, danke dafür, ich denke, das ist auch wichtig, das wird manchen Großeltern so gehen, dass sie das Gefühl haben, sie sind die Einzigen, die hier überhaupt noch Grenzen aufzeigen oder irgendwelche erzieherischen Grundsätze haben.
Also wenn die Großeltern die Grenzsetzer sind, dann können sie nur behutsam, ohne großen Aufwand, diese Grenzen auch setzen und den Kindern halt sagen, bei uns ist es so. Und die Hauptarbeit würde darin liegen, auch mit den eigenen Kindern da nochmal so ein bisschen Abstimmung zu kriegen. Und vielleicht muss man da auch nochmal an frühen Pubertätskonflikten ansetzen, denn manche 30-, 40-jährigen Väter und Mütter sind immer noch nicht so ganz aus der Pubertät raus. Das heißt, wenn von den Eltern was kommt, dann gehen sie auf stur oder schalten ab oder Protest, wie auch immer. Und die Dinge dürfen aber wiederum möglichst nicht auf dem Rücken der Kinder ausgetragen werden. Und wenn diese, sagen wir, spätpubertären Folgen, manchmal auch Verletzungen, die in der Kindheit oder Jugend passiert sind, abgearbeitet sind, dann können dann auch wiederum die Eltern des Kindes und die Großeltern des Kindes miteinander vernünftige Abstimmungen vornehmen. Aber wie gesagt, bei so grundlegenden Dingen wie Grenzen einhalten und ich sag mal in Anführungszeichen das normale Tun, dann, wenn die eigenen Kinder halt nicht einsichtig sind, dann muss man denen sagen, ja gut, ich kann nur mein Leben leben. Ich habe, und das wisst ihr ganz genau, mein ganzes Leben immer so gelebt und ich möchte das auch genauso weiterleben und möchte mich nicht, wenn die Enkelkinder kommen, hier verstellen müssen. Wichtig ist, dass da nicht die Großeltern sich so eine Missionarsmütze aufsetzen, so nach der Devise, wir wollen jetzt die Welt retten. Das kommt, auch wenn es inhaltlich begründet sein mag, kommt nicht gut.
Das heißt, wichtig ist, dass man sich den Kindern das ganz einfach selbstverständlich sagt, bei uns im Haus sind die Regeln die und die. Und mit den Kindern versucht dann nochmal einen eigenen Weg zu gehen, um zu gucken, woran liegt das denn? Meistens ist es ja so, dass die Eltern dann irgendwann ja auch fürchterlich genervt sind von den nervenden lieben Kleinen, wenn sie sehr verwöhnt sind. Und dann vielleicht auch froh sind, wenn es da jemanden gibt, der es schafft, Grenzen zu setzen.
Punkt. Der andere Punkt ist, wenn dann die eigenen Eltern die Grenzen setzen, also praktisch die Großeltern, die ich als Eltern der Kinder nicht setze, dann freue ich mich auf der einen Seite darüber und auf der anderen Seite fühle ich mich unterlegen. Das heißt, ich spüre wiederum, dass meine Eltern mehr können als ich. Also das ist oft eine ganz spannungsreiche Geschichte. Wir können ja häufig von irgendwelchen Menschen Dinge nicht annehmen, nicht weil sie falsch sind oder weil wir die Dinge nicht mögen, sondern weil wir das Annehmen nicht mögen. Verstehen Sie, also ich kann nicht akzeptieren, dass ein anderer besser ist oder weiter ist und genau um diese Spannung zu reduzieren, ignoriere ich das, was er sagt, weil dann brauche ich es ja nicht anzunehmen. Also da gibt es wirklich äußerst diffizile Prozesse, die da zwischen Großeltern und Eltern laufen und die haben häufig ihre Ursache in irgendwelchen nicht abgearbeiteten Pubertätskonflikten und da müsste man dann mal behutsam rangehen. Das wird man aber eventuell nicht ohne einen Dritten als Mediator, guten Freund oder sonst was lösen können.
Ja, danke schön und danke auch an Frau Schulze für diesen Hinweis. Vielleicht findet sich der ein oder andere darin auch wieder. Wir haben jetzt Frau Pauli aus Luxemburg hoffentlich noch in der Leitung.
Ja, ich bin noch da.
Grüß. Hallo.
Grüß Sie. Ich möchte nur meine Erfahrung ein bisschen mitteilen. Ich bin sechsfache Mutter und bald siebenfache Großmutter. Und bei uns läuft es eigentlich sehr gut. Unser Haus war immer religiös geprägt und wir haben ein Enkelkind, das ist jetzt 6 Jahre alt und das hat dann so mit uns gelebt, wie unsere 6 Kinder auch immer mit uns gelebt haben. Und wenn die anderen Enkelkinder kommen und wir sitzen zusammen bei Tisch, dann wird ganz selbstverständlich gebetet. Anfangs war das immer wegen der neuen Partner, die dann hinzukommen, war das dann ein bisschen, hat man gedacht, oh, das geht jetzt nicht. Und dann habe ich mich jetzt gefreut über das Wort von Herrn Wunsch, ist es so, wie er gesagt hat, so selbstverständlich wie möglich das machen. Und das tue ich so. Es wird das Kreuzzeichen gemacht und es wird gebetet vor dem Essen. Und das bringt auch eine Ruhe hinein, wenn vorher viel Aufregung war und alles läuft durcheinander und es ist, und dann plötzlich ist diese Ruhe da vor dem Essen. Und man spürt das. Man spürt, wie die Ruhe einkehrt und dann kann gemeinsam fröhlich gegessen werden. Und das Gebet wird nicht unterlassen. Und es ist auch nicht, hier ist es so und wir machen es so und ihr macht es ja doch nicht. Nein, es ist einfach so. Wir danken Gott für das, was wir haben. Wir danken, dass wir zusammen sein können. Und die Kinder, die sind ganz offen dafür. Mhm. Sie machen große Augen und die, wo zu Hause nicht das Kreuzzeichen regelmäßig machen, die schauen sehr genau hin und die machen das Kreuzzeichen auch mit. Und man sieht ein Lächeln auf ihrem Mund. Die sind glücklich, dass das so ist bei der Oma.
Das ist also auch eine Bestätigung dafür, es kann auch bei der Oma die eigene Prägung geben.
Ja. Ja. Und wenn die weggehen, dann halten sie mir die Stirn dahin. Und dann sage ich, ja, was gibt es denn noch zum Abschied? Die Oma macht ein Kreuz auf die Stirn. Und dann sind die glücklich. Die wissen, das ist so. Das ist hier, sind jetzt vielleicht zwei Kleinigkeiten, die ich gesagt habe. Es gibt, mein Gott, es gibt 100 Kleinigkeiten am Tag. Mhm. Aber das wollte ich einfach nur als kleiner Beitrag sagen.
Ja, danke schön, Frau Pauli, für Ihr persönliches Beispiel auch. Danke schön. Herr Wunsch, möchten Sie noch was dazu sagen?
Ich finde es so großartig, dass solche persönlichen Beispiele und solche persönliche Sachen noch unspektakulär, aber deutlich. Und die Kinder nehmen es rasant auf.
Mhm. Vielleicht noch eines zum Ende dieser Sendung, Herr Wunsch. Es gibt ja oft so alte Geschichten, die liest man auch in Büchern, wie wichtig die Oma oder der Opa für manche Kinder, später dann Heranwachsende waren. Da ist oft davon die Rede, dass dann die Oma oder der Opa lange Geschichten erzählt haben. Das ist so ein Inbegriff von Geborgenheit und Nähe. Man stellt sich das Alte noch so einem alten Kaminfeuer, vielleicht in einer alten Küche vor. Heute ist ja alle dagegen auch die Konkurrenz der Freizeit für die Großeltern viel größer. Das ist eine schnelle Welt, Orientierung an Gleichaltrigen. Sie haben das schon eben gesagt, die Peering Groups. Dann ist es vielleicht auch so, dass eine ältere Dame, die vielleicht auch nicht mehr ganz so agil ist und fragt sich dann überhaupt, zieht die überhaupt nach? Wollen die Kinder überhaupt noch so innerlich zur Ruhe kommen? Die haben ja heute tolle Filme, die gehen ins Kino und sehen 3D-Filme und dann komme ich damit meinen Grimms Märchen. Es gibt ja auch manche Kinder, die sind ja auch nur noch ganz schwer, da so zur Ruhe zu bringen oder auch überhaupt anzusprechen. Wie geht man da als Großeltern mit um, dass man eben so ein kleines Baustein in einer extrem bewegten Welt ist und dann das Gefühl hat, vielleicht gar nicht mit seinen kleinen Angeboten mithalten zu können?
Also ich habe den Eindruck, dass die Großeltern da ganz viel bewirken können. Ich glaube, Kinder wollen nicht die Schnelligkeit, sondern sie wollen die Zuwendung. Und die Zuwendung hat nichts mit Schnelligkeit zu tun. Aber wenn man überdreht ist, braucht man einfach ein Stück Zeit auch, um zur Ruhe zu kommen. Das heißt, da müssten die Großeltern da durch eine große Gelassenheit und Selbstverständlichkeit diese Kinder auch ein Stück zur Ruhe bringen. Und wenn das dann möglich ist, dann sind die Kinder dermaßen aufnahmestark und fähig, dass sie das aufsaugen. Denn Großeltern haben ja nicht nur die Möglichkeit, Geschichten im Sinne von Märchen oder Erzählungen, die sie irgendwo gelesen haben, zu bringen, sondern sie können ja auch, und das ist für Kinder hochspannend, Geschichten erzählen vom eigenen Vater. Ich habe gerade gestern unserer 16-jährigen Enkeltochter noch eine Geschichte von ihrem Vater erzählt, wo er 5 oder 6 Jahre alt war. Da machen die Kinder natürlich riesengroße Ohren und sagen, mein Vater, ne, so ungefähr, der große, starke Mann war auch mal ein Kind und hat mal geweint, weil das und das nicht passierte. Und das können nur Großeltern. Da gibt es keinen anderen, Gott sei Dank noch nicht. Es gibt keinen anderen, der Geschichten zur Familie bringen kann, als die Großeltern oder ältere andere Verwandte, Onkel, Tante und so weiter. Und damit findet ja auch so ein bisschen was wie eine Familientraditionsgründung statt oder auch ein Wertetransfer statt. Das ist, Großeltern bringen den Kindern die Dinge nahe, die vor 10, 20, 30, 50 Jahren waren und bieten ihnen damit an, denk mal drüber nach, was das denn für dich bedeuten könnte. Und wenn das in einer guten Weise geschieht, dann haben die modernen Dinge eigentlich keine Chance, aber sie müssen erstmal aus diesem, ja, aus dieser schnelllebigen und durch Handy und Computer geprägten Zeit so ein bisschen rausgeholt werden, um überhaupt in dieser anderen Zeit anzukommen.
Wie ist das mit älteren Menschen, die vielleicht schon entweder im Heim leben oder sich nicht, ja, einfach zu Hause sind, nicht so viel zu bieten haben? Was können sie tun, um die Kinder überhaupt, um das Interesse der Kinder zu wecken oder um für die Kinder da zu sein, wenn sie selbst nicht mehr so können, wenn sie nicht mehr in dem Sinne, dieses fürchterliche Wort wiederzunehmen, betreuen können, sondern einfach nur noch da sind, selber körperlich Schwierigkeiten haben und wollen aber doch noch irgendwie für die Enkel da sein. Wie kann das dann am besten gehen?
Also das, was ich schon häufiger mitbekommen habe von Großeltern, hört sich jetzt wieder ein bisschen modern an, aber es ist ganz toll, wenn die lernen, noch mit Internet und sowas umzugehen. Das heißt also, eine Großmutter, die vielleicht in München wohnt und die also selten ihre Enkeltochter oder Enkelsohn sehen kann, und wenn die zum Beispiel eine Mail schreibt, also schon modern, oder vielleicht ja eine SMS, was bei den Kindern noch beliebter ist als eine Mail, und schreibt, ich habe ja mitbekommen, du hast ja heute Namenstag, und da schreibe ich dir was, obwohl in der Familie der Namenstag vielleicht gar nicht mehr begangen wird. Oder du hast mir zuletzt mal geschrieben, dass du morgen eine schwere Prüfung hast, und da drücke ich dir die Daumen, und wenn es eine christliche Oma ist, da kann sie auch noch sagen, und ich habe dir auch in der Kirche eine Kerze aufgestellt und ich werde auch heute Morgen beim Gebet an dich denken. Das ist eine Wahnsinnsgabe, die Verbundenheit ausdrückt, sodass auch ferne Großeltern, die nicht mehr im tagtäglichen Umgang mit den Enkelkindern eine Bedeutung haben können, dann doch noch sehr präsent sind, und wenn das mit dem Technischen nicht so geht, dann ist es halt fast von den Eltern ab, abhängig, ob sie mit ihren eigenen Kindern die Großeltern im Altenheim besuchen und dann die Möglichkeit eben auch besteht, solche Dinge erfahrbar zu machen. Und wenn die dann zum Beispiel ein Fotoalbum von früher mitbringen, ist es eine tolle Möglichkeit, auch nochmal die geistigen Fähigkeiten der eigenen Eltern ein bisschen herauszufordern, weil sie dann ins Erzählen kommen können und die Kinder sind sofort dabei, weil jede Geschichte aus dem Fotoalbum hat was mit ihrer eigenen Herkunft, mit ihrer eigenen Familie zu tun.
Und dann gibt es ja auch noch das Telefon, mit dem man sich melden kann ab und zu mal. Und wichtig ist, dass man einfach an die Welt der Kinder denkt und wie die Kinder selber, was ihnen wirklich wichtig ist. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr Wunsch, dass Sie uns aus Ihrer persönlichen Erfahrung, Ihrer beruflichen Erfahrung erzählt haben über Großeltern als Miterzieher, wie aus Einmischen Ergänzung werden kann. Ganz herzlichen Dank für heute, Herr Wunsch. Ihnen weiterhin alles, alles Gute. Wir freuen uns schon auf eine weitere Sendung mit Ihnen, hoffentlich bald. Alles Gute, nochmal herzlichen Glückwunsch zum Bundesverdienstkreuz. Und wir freuen uns, wenn wir Sie bald wieder hören. Dankeschön.
Okay, auf Wiedersehen.
Ich danke Ihnen auch, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören. Ich bitte nochmal um Entschuldigung für die Leitungsschwierigkeiten, die wir hatten. Manchmal ist das so, da gibt es bei der Telekom irgendwo eine Störung und dann geht alles drunter und drüber. Aber wir haben es, glaube ich, trotzdem noch so im Laufe der Sendung geschafft. Danke Ihnen für Ihre Geduld. Ich verabschiede mich, Gabi Fröhlich ist mein Name, und es geht jetzt weiter im Programm von Radio Horeb.